Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von der Tageszeitung Die Presse.
Passagen. Silence is Death. Ein legendärer aktivistischer Slogan aus den späten 1980er Jahren, als die US-Politik die HIV- und AIDS-Krise damals jahrelang ignoriert hat. Heute ist der Spruch wohl wieder aktuell. HIV ist zwar medizinisch längst beherrschbar, aber die USA haben letztes Jahr alle internationalen Gelder gestrichen. Die Infektionen steigen wieder, die UNO rechnet deshalb wieder mit Millionen Toten bis 2030. Die Radiophone Werkstatt in der Alten Schmiede in Wien widmet sich diesem Thema, moderiert von Andreas Jungwirth.
Ich möchte den Abend beginnen mit einem Fundstück aus dem Ö1-Archiv. Am 11. März 1983 hat Ö1 zum ersten Mal über, Sie werden es gleich hören, damals noch genannt AIDS berichtet, und das wollen wir jetzt kurz als Basis für den heutigen Abend Österreich erreicht anhören. Hat.
Wie wir heute in Erfahrung gebracht haben, sind heuer in Wien allein schon bereits zwei Menschen an dieser Seuche gestorben, die von amerikanischen Medizinern AIDS oder AIDS genannt wird. AIDS ist die Abkürzung für Acquired Immune Deficiency Syndrome, was so viel bedeutet wie erworbene Körperabwehrschwäche. Diese Krankheit ist ziemlich mysteriös, die Erreger sind noch völlig unbekannt und man weiß auch nicht, wie sich diese Krankheit ausbreiten wird. Manfred Kronsteiner berichtet.
AIDS ist so ansteckend wie Gelbsucht, aber viel gefährlicher. Wer sie hat, stirbt. Denn sie bricht nach oft jahrelanger Inkubationszeit aus und zerstört das Abwehrsystem des Körpers so vollends, dass die Kranken eine Reihe von Infektionen durchmachen, bevor sie an irgendeiner dieser Folgeerkrankungen sterben. Seit dem ersten Auftauchen der schwächenden Seuche in den Vereinigten Staaten vor 3 Jahren sind dort mehr als 400 Menschen an AIDS gestorben. 1082 Kranke leben zurzeit noch. Von den Menschen, die schon 1980 unter AIDS litten, lebt kein einziger mehr. Die Gefahr für die Gesundheit der Österreicher liegt auf der Hand. Noch weiß man nicht, ob nicht auch ein leichter Kratzer auf der Hand genügt, um AIDS einfach beim Händeschütteln bekommen zu können. Das Krankenhauspersonal jedenfalls
bangt. März 1983, Sie haben es gehört, man wusste noch sehr wenig. Und da steckt schon ganz viel drin über das, was wir heute sprechen wollen. Eigentlicher Anlass ist aber das Feature, das Hörbild von Jürgen Pettinger.
Ohne dich.
Und es hat einen Untertitel.
Die Welt ohne HIV.
Eine Welt ohne HIV. Jürgen Pettinger, komm bitte zu mir, wir duzen uns. Herzlich willkommen. Du bist Autor, Sendungsgestalter, Redakteur für verschiedene Formate verantwortlich. Und wir haben gemeinsam überlegt, wen könnten wir für das heutige Gespräch dazu holen. Und es war eigentlich deine Idee zu sagen, holen wir doch den Mann dazu, der aufgrund seines Lebens und Lebenswerkes einiges zu der Thematik sagen kann. Und wir kamen auf dich, Gary Kessler. Herzlich willkommen, dass du da bist. Ich reite ansonsten nicht auf den Geburtsjahren meiner Gäste herum, würde es aber in dem Fall tun. Gary Kessler, du bist 1963 geboren. Du hast vorhin gerade gesagt, du bist in 2 Jahren pensionsberechtigt. Wir haben einen Ausschnitt von 1983 gehört, da warst du 20 Jahre alt. Kannst du uns als Einstieg ein bisschen schildern, wie du die Zeit vielleicht davor als junger Mann erlebt hast und was dann passiert ist? Eine kurze Reise zurück, einen kurzen Überblick. Wir kommen auf die eine oder andere Frage dann auch noch später.
Ja, also de facto schreckt mir das Jahr 1963 weniger als das Jahr 1983. Und wenn ich daher im März Das war knapp vor meinem 20. Geburtstag und das war auch das Jahr, wo ich mich infiziert habe. Es war eine schreckliche Zeit natürlich, weil so wie hilflos da dieser Sprecher gerade in dem Bericht war jeder. Aber es war schrecklich. Ja. Meine Schulkollegin ausgerechnet, die neben mir saß in der Volksschule 4 Jahre lang und eine tolle Ärztin wurde, hat mir dann im alten AKH ausgerechnet sie, was wie der Zufall so spielt, hat mir dann meinen Befund eben versucht schonend beizubringen. Ich kann mich noch gut erinnern, was da alles gesagt wurde, nicht in die Sonne gehen und ich soll mir jetzt noch 3 schöne Jahre machen und ja, man ist absolut ratlos. Ich habe gesagt, so jetzt mache ich einfach, was mir wirklich Spaß macht und habe auch alles Gegenteilige gemacht, was mir die Ärzte empfohlen haben. Ich habe wirklich versucht, mich happy zu machen, jeden Tag und auch, das ist gar nicht so einfach für so einen jungen Menschen, ja, zu sagen, damit dann das ist unausweichlich und ich bemühe mich tatsächlich wirklich dieses Leben noch auszukosten. Die 3 Jahre sind vergangen und ich war noch immer da, ja, und ja, es gab ja natürlich noch keine Therapie und ich habe schon gemerkt, wie das dann sukzessive wie natürlich das Immunsystem schwächer wurde. Gleichzeitig hat bei mir eine Bombenkarriere in Paris angefangen, das als Stylist international. Und auch da musste ich alles geheim halten. Ja. Also ich wäre ja sofort des Landes verwiesen worden. Ich hätte niemanden mehr angreifen dürfen, logischerweise. Obwohl paradox war ja trotzdem, dass keine Branche so betroffen war wie die Modebranche. Ja. Sind die berühmtesten Designer gestorben. Und das war halt meine Jugend und das war meine Zeit, wo ich gelernt habe, mein Schicksal zu akzeptieren und alles, was daraus passiert ist, war positiv. Es ist alles Schreckliche, was passieren hätte sollen, ist nicht eingetroffen bei mir. Das Einzige, was vielleicht passiert ist, und das ist wichtig, es hat in Folge dann auch in den Jahren bei mir irrsinniges Schuldgefühl auch ergeben.
Darauf kommen wir noch zu sprechen, auch über deine andere Karriere als Live-Ball-Organisator und Erfinder und auch auf dieses Nicht oder Wie über AIDS, über HIV sprechen, nach dem ersten Ausschnitt, den wir hören werden aus dem Feature von Jürgen Bettinger. Jürgen, du bist 1976 geboren, das heißt, du warst 1983 7 Jahre alt. Wann wurde eigentlich für dich HIV, AIDS, wann wurdest du dessen bewusst, wann war das ein Thema für dich?
Es wurde mir so, ich würde sagen, in meinen Jugendjahren irgendwie bewusst, aber tatsächlich mich oder mein Umfeld betroffen hat es dann, ich würde sagen, als junger Student mit 18, 19. Aus dieser Zeit stammt ja auch dieses Feature über einen Freund aus Studienzeiten von mir, der dann 1997 eben gestorben ist. Und Ich habe diese frühe Zeit eben nicht leibhaftig mitbekommen sozusagen, aber auch in meiner Zeit war es eine, wie soll ich sagen, man hatte keine, es war, die Fröhlichkeit war irgendwie weg. Man hatte Angst vor allem und jedem irgendwie, weil ja immer auch die Panik war, Leute haben gesagt, man könne sich eventuell im Bus anstecken am Haltegriff oder an Türklinken oder am Wasserglas oder sonst irgendwas.
Das heißt, du hast eigentlich diesen Einbruch nicht erlebt, also das davor.
Die Zeit, die ich bewusst miterlebt habe, da kam die erste wahnsinnig schwierige Kombinationstherapie auf mit extremen Nebenwirkungen. Ich hatte Freunde, die positiv waren und dann ja auch an AIDS verstorben sind. Also das war so diese Phase. Bei mir war es dann so die Umbruchphase ich kann mich noch erinnern, ich habe in Innsbruck studiert. Und da war, ich wusste, diese Haut 5 hieß diese Station, diese Abteilung der Universitätsklinik, das war die AIDS-Ambulanz und Station, die war voll über Jahre hinweg mit Betten auf den Gängen und so weiter. Und plötzlich, das ist mir noch so im Kopf, hatte ich das Gefühl, ist die leer und wurde aufgelöst, weil eben dann in meiner Zeit sozusagen dann eben diese ersten wirklich wirksamen Medikamente aufgekommen
die
sind.
Die kam für Michael Stotter, den Protagonisten deines Features, zu spät.
Ganz knapp
zu spät. Und du hast dich jetzt, machen wir einen Zeitsprung ins Heute, jetzt aufgemacht, um diese Geschichte zu erzählen. Hast dich mit Freunden, deinen Freunden, seinen Freunden von damals getroffen. Warum?
Tatsächlich, da nehme ich jetzt ein bisschen Bezug auf das, was Gary gerade gesagt hat. Ich habe letztes Jahr im Dezember mich mit einem wirklich guten Freund von mir getroffen, auch aus der Innsbrucker Zeit noch, kenne ich jahrzehntelang. Und der hat mir nach jahrzehntelanger Freundschaft an einem launigen Abend plötzlich erzählt, dass er HIV-positiv ist. Und ich war komplett entgeistert, warum kommt der Jahrzehnte später damit daher? Und da bin ich auch, habe ich dann auch so bemerkt, ist ein wahnsinnig rastloser Mensch, der jetzt auch in seinen 50ern sozusagen tatsächlich auch oft Schwierigkeiten hat mit seiner Rastlosigkeit und so. Und am Ende und auch durch die folgenden Gespräche mit ihm hat sich das alles geklärt, denn auch er hat die Diagnose gekriegt zu einem Zeitpunkt, zu ihm hat man gesagt, mach dir schöne 10 Jahre. Also es waren nicht mehr nur diese 3 Jahre. Und er ist fix davon ausgegangen, dass er nicht länger als 10 Jahre haben wird, sozusagen. Und auch er hat sich gedacht, na gut, aus diesen 10 Jahren mache ich was, und zwar alles. Alles, was mir Spaß macht. Ich gehe ins Ausland, gehe dorthin, mache das und das und das. Er hat die 10 Jahre überlebt, lebt heute noch, aber eben auch diese Lebensweise ist er nie wieder losgeworden, ist eigentlich nie wieder zur Ruhe gekommen.
Wie haben dich denn die Freunde aufgenommen, als du jetzt nach 97 war das, nach 30 Jahren gekommen bist und sagst, ich will jetzt darüber mit euch sprechen?
Also da war jeder sofort bereit. Das habe ich auch erst jetzt im Zuge dieser Arbeit an dem Feature bemerkt, dass dieser Michael offensichtlich für ganz viele Menschen in Innsbruck und außerhalb von Innsbruck eine Schlüsselperson war. Sogar für seinen Arzt, den Professor Robert Zangerle, wirklich ein weltbekannter HIV-Spezialist sozusagen und einer der ersten damals, der wirklich großartige Dinge in Innsbruck an der Uniklinik gemacht hat. Den habe ich interviewt und der musste dieses Interview 3-mal unterbrechen, wegen Michael, das ist 30 Jahre her.
Gary Kessler, als wir telefoniert haben, hast du gesagt, es geht um den Michi. Also du kanntest den auch. Was hat euch verbunden?
Erstens einmal, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es dem Dr. Zangerle gegangen ist. Ich habe jetzt gerade nachgedacht, wie ich den Balanceakt schaffe, nicht uninteressant zu klingen und gleichzeitig aber nicht hemmungslos zum Heulen anzufangen. Ja, er war vom ersten Liveball an Gast. Ich kannte ihn davor überhaupt nicht und das war der 5. Liveball Westwood 1997 Madonna hat Evita gespielt, ja. Großer Film zu der Zeit und der Michi hat sich dieses Kleid 1:1 kopiert. Und dann sind sie mit dieser riesen Stretch-Limo vorgefahren, mit argentinischen Standarten und sein Freund war der Peron. Und es waren tatsächlich auf Motorrädern, ja, so Polizeibegleitung. Und meine Security war so überfordert, dass das tatsächlich eingetroffen ist. Also, sie sind alle auf die Seite gesprungen und haben nicht gewusst, was sie tun sollen. Und er hat seine Wette gewonnen, er war der Erste drin.
Darf ich dich kurz unterbrechen?
Bitte.
Ich werfe jetzt mein Konzept völlig über den Haufen. Reden wir jetzt nicht nur über Michael Stotter, sondern wir sehen und hören ihn auch kurz. Und wir sehen auch Gary Kessler.
Boah.
Kurz in diesem Ausschnitt.
Ich weiß nicht, ich zeige Ihnen das jetzt einfach. Das habe ich nämlich gefunden bei uns im Archiv. Warten Sie, das muss noch aufgehen. Ah ja. Seitenblicke war das damals. Bin ich gespannt, ob Sie die Person kennen. Ton ist ganz schlecht. Live-Ball. Ich glaube 97.
Ja, ja.
Kommt jetzt gleich.
Die Evita.
Wenn sie ausgetreten sind, es war perfekt gemacht und es war verdient gewonnen.
Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Kostüm geplant, aber durch den Film haben wir dann kurzfristig umdisponiert, weil das immer eigentlich der Traum meines Lebens war, einmal als Evita zu gehen. Und viele Leute haben nicht gewusst, als was sie gehen sollten. Da habe ich gesagt, ich bräuchte dringend eine Security. Und hier ist sie.
Ja, das Witzige war, ich war mit der Lawine vorgefahren. Das war nicht klar, ob die Polizei mitgespielt hat oder reingeflogen ist. Ich weiß gar nicht, wie das denn wirklich war.
Hat die Polizei Eskorte nämlich.
Genau.
Wir haben gesprochen, weil wir nicht gedacht haben zu gewinnen. Das klingt jetzt blöd, sagt natürlich jeder. Wir haben es wirklich nicht gedacht. Ich habe viel bessere Teilnehmer heute gesehen.
Genau, das ist die Evita. Ja, ich weiß. Es hat da, genau. Nein, das ist eine Eskorte vorgefahren. Und hat Eskorte dazu gekriegt von der Polizei. Und da weiß ich nicht, ist sie eingeflogen?
Die Polizei vermutet, muss irgendein staatstragender
Gast sein. So irgendwas, genau. War echt so. Ja,
das wollte ich Ihnen nur sagen.
Ach, okay, ja. Nein, der Michael Evita, genau.
Ja, cool.
Ja.
Und ich glaube, da war er schon.
Ja, kurz vor dem Tod, ja.
Und dann ist es wirklich schnell gegangen?
Ganz schnell.
Wochen.
Ja, Wochen, genau.
Bis hierher. Es gibt in dem Feature etwas sehr Interessantes, formal sehr Interessantes. Wir hören nämlich diesen Ausschnitt zwar, da hören wir Michael Stotter mal ganz kurz in der Originalstimme. Es gibt aber sehr viele Interviews, die ein Freund, ein Soziologe mit ihm gemacht hat und die gibt es nur transkribiert. Und du hast dieses Material verwendet und hast es quasi reinszeniert und hast mit Schauspielern diese Gespräche geführt. Das heißt, wir hören über eine lange Zeit Michael Stotter, aber gespielt von einem Schauspieler. Kannst du uns ein bisschen was über dieses Material sagen, bevor wir dann kurz reinhören?
Also Michaels bester Freund, der Lexi Alex, hat damals Sozialarbeit studiert und den Michael für seine Diplomarbeit, da ist es irgendwie auch um HIV-AIDS-Thematik gegangen, hat den Michi eben interviewt nach einem netten Partyabend am Morgen beim Frühstück sozusagen auf der Couch. Und dieses Interview hat er eben transkribiert, steht in der Diplomarbeit so drin. Und er hat es noch wunderbar transkribiert, er hat sogar immer in Klammer gesetzt, 6 Sekunden Pause. Lacht und all diese Regieanweisungen sozusagen, die uns dann beim Feature sehr, sehr, sehr geholfen haben. Und da haben wir eben dann Schauspieler engagiert und sowohl den Alex als auch den Michael nachsprechen lassen.
Da hören wir jetzt mal rein, die Nummer 2.
Was sagt man da? Hallo, ich bin der Alex und der Michael war mein allerbester Freund. Ja, das war er wirklich.
Jetzt hast ja du Sozialarbeit studiert und hast im Zuge deiner Diplomarbeit tatsächlich noch interviewt. Wie war das für dich, wenn du dran zurückdenkst, den besten Freund zu seinem bald bevorstehenden Tod befragen?
Das war genauso spontan, so wie du mich jetzt fragst. Es war gerade im dramatischen Rahmen oder dass das irgendwie, das, so hätte ich es auch überhaupt nicht in Erinnerung.
Wie hast du es in Erinnerung? Wie war das? Wie war wirklich das Set?
Fein, es war fein. Wir sind, er ist bei mir in der Nacht bei mir geblieben, also in meiner Wohnung, hat bei mir geschlafen. Und in der Früh, dann sind wir aufgestanden und haben gesagt, du Michael, wir machen jetzt das Interview. Und es ist dann am Sofa passiert, im wirklich sehr angenehmen Rahmen, ja, ganz gemütlich. Ich könnte mich nicht, da nicht erinnern, da gibt es viele Sachen, die mich sehr traurig gemacht haben, ja, dass wir danach da traurig gewesen wären oder dass das irgendwie... Ja, ob trotz des Wissens, eigentlich faszinierend. Also wenn ich jetzt so darüber rede, wie kommen da so Klarheiten, wo ich mir denke, so, das war nicht schwierig, obwohl es so intensiv ist. Ja.
Leider gibt es die Kassetten mit dem Diplomarbeitsinterview nicht mehr. Wir haben das Gespräch deshalb im Studio mit Schauspielern neu aufgenommen.
Passt. Also kein Schwermut.
Welche Gedanken und Gefühle gehen dir durch den Kopf, wenn du jetzt über deine Zukunft nachdenkst?
Möglichst lang beschwerdefrei, beziehungsweise mit geringen Beschwerden zu leben. Möglichst viel noch erleben und unternehmen können. Das ist es.
Kannst du dich noch an deine ersten Gedanken und Reaktionen nach Erhalt des Testergebnisses erinnern und welche waren das?
Ja, es war schon, ja, es war traurig. Es ist aber gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, wenn man mit der Situation gar nicht konfrontiert ist. Viele Leute sagen, wenn ich erfahren würde, dass ich Krebs oder AIDS habe, würde ich mir die Kugel geben. Das sagt man so schnell. Es ist schon schlimm, du bist fertig, aber du würdest dir nie die Kugel geben. Keiner würde das. Das getraue ich mir zu sagen.
Welche Überlegungen hast du im Laufe der ersten Zeit bezüglich deiner Zukunft angestellt?
Du versuchst einfach, möglichst viel aufzusaugen. Ich habe einmal eine Dokumentation über einen Positiven gesehen, der meinte, man mache all das, was ein Mensch in durchschnittlich 70 Jahren durchmacht, in einem Zeitraum von circa 10 Jahren durch. Du durchrast einfach die Lebensstadien. Du alterst sehr, sehr schnell. Du versuchst einfach, alles noch unter den Hut zu bringen. Ja, so sieht das ungefähr aus.
Man, das war so ehrlich. Das sind so viele ehrliche Sachen drin und so viele schöne Sachen. Ja, zum Beispiel, wenn er sagt, ich frage ihn irgendwann einmal, was ist da denn wichtig oder auf was freust du denn? Und er sagt, es geht da nicht um Millionen. Oder irgendwas.
Gibt es einen Wunsch, den du dir unbedingt erfüllen möchtest oder noch besser erfüllen lässt?
Einen großen.
Den großen.
Einen Chinchilla. Na, die herkömmlichen großen Wünsche habe ich mir erfüllt. Da findet eine Prioritätenverschiebung statt. Früher hätte ich gesagt, gib mir 100.000 Schilling oder 1 Million oder so. Aber das ist nicht so wichtig. Wenn ich aber merke, jetzt kommt der Frühling und ich kann bald in den Urlaub, einfach so... alltägliche Kleinigkeiten, die machen mir sehr viel Freude.
Das waren die schönen Sachen eigentlich. Die einen schon ein bisschen runterholen dann irgendwie. Ne? So, was zählt denn wirklich? Klingt so pathetisch jetzt, gell? Aber es war nicht dramatisch. Es war... Das ist lustig, ja. Nein, aber trotzdem, wir haben auch das Alter gehabt, dass wir, glaube ich, trotzdem glaubt haben, das geht ewig, das geht schon. Und die Hoffnung halt immer. Ich sage, der Mensch ist, also die Hoffnung, dass man, ja, vielleicht kommt ja doch was. Und so ganz unrecht war es ja gar nicht. Es hätte vielleicht mit einem halben Jahr, ein Jahr Verzögerung, ist die neue Kombinationstherapie rausgekommen. Und es gibt Menschen aus seinem Umfeld, die positiver waren, die leben immer noch.
Hat Michael einen Chinchilla bekommen?
Ich fürchte nicht.
Von einem Tier gesprochen, also von einem Mantel. So wie der.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ein riesiger Chinchilla-Mantel, das wird es gewesen sein.
Hier spricht einer, der weiß, dass er krank ist. Ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass er sterben wird, mit seinem Freund, der das für eine wissenschaftliche Arbeit verwenden möchte. Gary Kessler, du hast vorhin gesagt, du warst in Paris und konntest nicht darüber sprechen. Du musstest es geheim halten. Wie war denn das Sprechen über HIV, AIDS damals?
Es war, die Scham hat es ewig gegeben. Ja? Also du genierst dich für etwas, was wofür du eigentlich nichts dafür kannst.
Schuldig fühlen auch für
mit
etwas.
Auch mit einem bisschen Ärgernis, auch weil viele dann... Ich habe ja dann sehr, sehr bald auch aufgehört, auszugehen, ja, und mir mehr und mehr in den späteren Jahren dann, ja. Also wir reden jetzt während des Liveballs ja aus doch fleißiger Szene geher, ist dann mehr und mehr Natur geworden und das, was mich so wirklich angetrieben hat und erfreut hat im Leben. Aber ich war auch auf die Szene ein bisschen oder auf Verhalten, was natürlich blöd ist, was ich jetzt sage, ja, aber ich war teilweise wirklich zornig auf Leute, wo ich gesehen habe, die Games ist so volle Pulle, ja, ich hatte nie die Chance als 20-Jähriger. Da war nichts, ich habe nicht einmal gewusst, dass es diese Krankheit gibt, ja. Und es ist dann auch ein ganz komisches Verhalten, nach vielen Jahren dann, ja, ist dieses Gefühl auch ein Schuldgefühl. Man kriegt es oft man hört oft von Holocaust-Überlebenden, ja, dass sie in der Familie nicht drüber sprechen und dass sie ein Schuldgefühl entwickeln dafür, dass sie überlebt haben. Und die Frage habe ich mich tausendmal gefragt, warum ich jetzt erst wieder Untersuchungen machen lassen. Meine Werte sind so sensationell, die wahrscheinlich total gesunden Menschen, ja, ich bin ja nicht krank, ja. Also warum ich, ja? Das war immer die Frage, was hält mich so am Leben? Und dann kommt noch ein wichtiger Faktor, ja, wie also wenn mich jemand gefragt hat, ja, auch in den wirklich Zeiten, wo man eben die besagte Angst vor der Klobrille hatte, habe ich nie jemand angelogen, ja, aber ich habe es ja nicht großartig vor mir getragen. Ich habe nur dann beim Liveball ist noch eine weitere Sache dazu gekommen. Ich wollte nie erleben, dass mir irgendjemand auf meine Situation anspricht und sagt, und deswegen, weil du so arm bist jetzt unter Anführungszeichen, helfe ich dir da jetzt.
Da sprichst du jetzt über deine persönliche Erkrankung, die du dann doch 2015 publik gemacht hast?
Ja, das war absurd eigentlich, diese Geschichte, ja, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das eh jeder weiß. Ja. Ich bin sozusagen aber von einem Umfeld gebeten worden, das noch einmal zu sagen. Und es hat mich total überfahren, diese Geschichte, weil ich es wirklich unterschätzt habe, vor 40.000 Leuten am Rathausplatz solche Sachen zu sagen. Dann gehst du da raus auf die Bühne und siehst irgendwie auch eine oberflächliche Geschichte ab. Ja. Weil das einfach nicht zum Jammern war. Ich wollte alle mit dem Liveball motivieren, dass sie richtig Spaß haben, ob sie es kapieren oder nicht, aber diese Energie, vor allem wenn man live dabei war, keine Live-Sendung konnte das darstellen, ja, da war ein Prickeln in der Luft, ja, und nichts Destruktives sollte das zerstören. Ich habe zwar jedes Jahr, und dann bin ich gleich wieder fertig mit dem, jedes Jahr, auch dem Michi war dann natürlich der Liveball im Jahr darauf gewidmet. Es gab natürlich diese Momente, wo wir vor allem, wenn wir über die Personen gesprochen haben, denen der Ball gewidmet war, ja, aber sonst habe ich das nicht zulassen, sondern wollte diesen blanken Optimismus, dass wir diese Krankheit besiegen werden. Mhm. Ich habe ein wirklich bipolares Leben geführt. Ja.
Warst du eigentlich ein Liveball-Gier?
Ich war tatsächlich beim zweiten Liveball, wann war denn der?
94,
ja.
Dann, ja, da war ich in einem, das haben wir extra schneidern lassen, auch von einer Freundin, in einem grünen Lackanzug. Mhm. Hat mega ausgeschaut. Und ich habe übrigens kürzlich gefragt, wo der wohl geblieben ist, ob mir der wohl noch passen könnte. Wahrscheinlich eh nicht, aber ich finde ihn eh nicht. Also ja, genau. Also ich war da zum ersten Mal beim Liveball und dann habe ich das natürlich immer verfolgt. Das war ja ein globaler Event irgendwann, an dem man gar nicht vorbeigekommen ist.
Aber du warst ja jahrelang politischer Journalist. Hast du einen Überblick darüber? Wir haben jetzt ein Dokument gehört von 1983, wie im Laufe der Jahrzehnte über HIV/AIDS in der Öffentlichkeit berichtet oder gesprochen wurde und wie sich das verändert hat?
Zum Beispiel, alle Hollywood-Stars hatten bei der Oscar-Verleihung den Red Ribbon. Das ist dann sogar irgendwie zu einem Mode-Dings geworden. Und ich kann mich erinnern, als Schüler in Linz noch, bin ich mit meiner besten Freundin mit einem Red Ribbon stolz durch die Innenstadt gegangen, sozusagen. Und auch der Liveball war ja, weil du jetzt sagst, sozusagen, das war natürlich ein Fest des Lebens, das war bombastisch, riesig und voller Freude. Und alles das, was HIV und AIDS nämlich nicht ist, sozusagen. Und ich finde, diese Dinge haben viel verändert. Die haben HIV und AIDS irgendwie besser in unser Leben, es klingt jetzt so komisch, integriert irgendwie, ohne dass man jetzt über die großen Tragödien und die hässlichen Dinge ständig reden musste. Aber immer wenn Liveball war, dann war HIV wochenlang Thema in Österreich, in Deutschland, in ganz Europa und auf der Welt sozusagen. Und das war schon wichtig.
Karl von Seidel hat am ersten Liveball gesagt, wenn du Krebs hast, bist du eine arme Sau, wenn du AIDS hast, bist du eine perverse Sau. Ja, das ist eine sehr drastische Aussage.
Aber hat sich das wirklich verändert? Also ist es heute genauso, wenn du jemandem erzählst, ich bin HIV-positiv, ist es genauso, wie wenn du sagst, ich habe Krebs? Oder ist da nach wie vor ein Stigma dabei?
Das ist
dabei?
Nicht zu vergleichen. Es löst immer noch bei den wenigsten sozusagen ein ehrliches Mitgefühl aus, sondern es sorgt nach wie vor bis zu einer gewissen Distanz, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir erlebt haben in den 90er Jahren und in den 80er Jahren und dann auch später. Aber natürlich war für mich das Bild bis 2019, wie sich das Ganze verändert, ja, tägliches Thema, ja. Oder ich würde sogar behaupten, jeder war damals direkt oder indirekt betroffen. Und das war schon harte Kost, ja. Nicht nur für jetzt allgemein, der Liveball war ja nicht von Anfang an der viel bejubelte internationale Event, sondern im Gegenteil, er hat extrem polarisiert und er hat in der Bevölkerung, ähnlich wie die Parade oder wie auch immer, oder vielleicht sogar viel mehr, Missverständnisse ausgelöst und Vorurteile ausgelöst. Und deswegen war in einer gewissen Art und Weise, so dass ich immer noch dazustehen konnte, eine Kommerzialisierung, ja, um mehr Sponsoren zu bekommen, um Brücken zu bauen, auch mit CEOs von großen Konzernen, die sich dann sozusagen entspannt haben und große Geldsummen auch ausgelassen haben. Ja. Aber indem sozusagen der Liveball aus dieser Tabuzone und damit auch, und das kann er sich wirklich, das haben wir dem Liveball zu verdanken, nichts hat das Thema AIDS so aus der Tabuzone in Österreich und dann international geholt wie der Liveball. Es war auch ein Ball für alle Gesellschaftsgruppen, für alle Altersgruppen, für jegliche sexuelle Orientierung. Das, was jetzt viele andere Events leichtfertig sagen, aber das in den 90er Jahren zu sagen, war ein extrem mutiger Schritt. Gerade jetzt zum Beispiel, ja, was die US-Regierung macht, indem sie die ganzen NGOs gekürzt haben oder überhaupt nicht mehr unterstützen, passieren gerade wirklich sorgenerregende Zustände auch in Afrika wieder. Ja. Die Generikas gibt es zum Saufüttern, kosten nichts. Aber es fehlt mittlerweile wieder am Personal und die WHO rechnet zusätzliche 3 bis 4 Millionen Tote in den nächsten 3 Jahren. Ja. Also auf der einen Seite Zielgerade, auf der anderen Seite wieder totgeschwiegen, aber diesmal aus Verharmlosung.
Ich wollte deshalb einhaken, weil es gibt in dem Feature einen O-Ton von Christiana Nöstlinger, die sich genau zu diesem Thema äußert. Vielleicht sprechen wir nachher drüber, wir hören da kurz rein.
Heute ist HIV beherrschbar. Heute ist es eine Tablette am Tag und man kann damit leben und vor allem das Virus gar nicht mehr übertragen. Es gibt sogar schon ein Medikament, das vor Ansteckung schützt. PrEP heißt das, Präexpositionsprophylaxe. Die UNO hat das Ziel sogar ausgerufen, HIV und AIDS bis 2030 auszurotten. Aber wir tun es nicht.
Wir könnten das aufgrund der theoretischen Möglichkeiten, eben ein ganzes Arsenal von Präventionsmethoden. Von daher ja, das stimmt. Aber was es nicht gibt, das ist der politische Wille.
Und das bedeutet, dass die AIDS-Pandemie nicht nur nicht bekämpft wird, sondern im Gegenteil wieder zurückkommt.
Also es gibt ja von UNAIDS mathematische Modelle, die davon ausgehen, dass wir bis zum Jahr 2030 mit ungefähr 6 Millionen Neuinfektionen rechnen müssen und zusätzlichen 4 Millionen Menschen, die sterben, die an AIDS sterben werden. Also es ist tatsächlich so, dass das einen unglaublichen, tragischen Schaden anrichten wird.
Das ist übrigens die Tochter von Christina Nöstlinger.
Genau. Die ist Gesundheitspsychologin und forscht und arbeitet in Antwerpen und gilt als eine der anerkanntesten HIV-PrEP-Spezialistinnen eigentlich. Und eben das war auch so der Ursprungsgedanke, um dieses Feature zu machen. Es hat nämlich damals in den 80ern, 90ern noch diesen Kampfspruch gegeben, Silence ist tot. Silence ist gleich tot sozusagen, weil eben so lange über HIV und AIDS geschwiegen wurde oder die Regierung Reagan in den USA über Jahre hinweg keine Gelder freigegeben hat. Und da sind natürlich wahnsinnig viele Menschen gestorben. Und heutzutage haben wir alle Möglichkeiten, Die Therapie, um den Virus unter Kontrolle zu halten, sozusagen, ist eine Tablette mittlerweile am Tag und nicht mehr diese ganz wilde Kombinationstherapie mit diesen schrecklichen Nebenwirkungen von damals. Und es gibt sogar mittlerweile ein Medikament, das nicht HIV-positiven Menschen, das die Ansteckung verhindert, sozusagen. PrEP heißt es, gibt es in Österreich. Österreich war natürlich wieder das letzte westeuropäische Land, das das quasi auf Krankenschein eingeführt hat. Aber das Problem ist eben auch in Österreich, wer kennt PrEP schon? Im Frühjahr hängen überall riesige Plakate zur Zeckenimpfung, aber über dieses Medikament wird nicht gesprochen sozusagen. Und die USA haben jetzt wieder ihre Gelder eingefroren. Das löst sozusagen das Ziel, HIV loszuwerden von UNAIDS bis 2030, wird gerade ins Absurde umgekehrt sozusagen. Die Pandemie flammt eher sogar wieder auf.
Weil? Hast du eine Vermutung?
Ja, weil es halt einfach wirklich ist. Es ist HIV-AIDS, es ist noch immer überall dieses, es ist wahnsinnig stark noch stigmatisiert und aufgeladen. Es ist eben nicht wie Krebs.
Weil es mit Sexualität zu tun hat?
Ich kann mir das vorstellen. Christiana Nöstlinger sagt, weil halt es sich über die Jahrzehnte irgendwie so in den Köpfen festgesetzt hat, dass es nur Minderheiten betrifft, also Drogensüchtige, Schwule und Sexarbeiterinnen. Das sind halt Randgruppen, über die man nicht gerne spricht, und autokratischere Regierungen wie die jetzt unter Donald Trump in den USA oder unter Viktor Orban in Ungarn sind die Zahlen auch in den letzten Jahren in die Höhe geschossen wieder, was Infektionen betrifft. Also, und gerade autokratische Regime nutzen das natürlich dann auch. Nein, natürlich, wir geben keine Gelder für die Schwulen frei sozusagen. Also das ist ganz schwierig, und ja, und natürlich hat es mit Sexualität zu tun und über Sexualität reden ist auch speziell in Österreich auch schon immer ein schwieriges Thema gewesen, öffentlich zumindest.
Du, es ist ein Ventil gegen alles, was an Minderheit und pervers, also ein Klischee natürlich, in allem zusammen und vor allem ist sozusagen der uninformierte Bevölkerung sowieso der Meinung, dass niemand, ja, es gibt eh Medikamente dagegen und wo ist das Drama, ja? Also das Drama beginnt bei jedem Einzelnen, der sich ansteckt, ja, und der auch wenn man jetzt tatsächlich nicht mehr unmittelbar die 3 Jahre erklärt kriegt, ja. Aber es ist ein Einschnitt im Leben, der ganz, ganz viele Fragen für sich selbst und für sein Umfeld auch aufwirft. Und plötzlich ist man woanders, ja. Auch wenn man es richtig therapiert, nicht lebensbedrohend ist.
Du bist für dein Feature auch in das Krankenhaus in Innsbruck gegangen, hast dort einen Krankenpfleger gesprochen, der in den 90er Jahren und auch davor, glaube ich, mit AIDS-Patienten zu tun hatte. Und da hören wir noch mal kurz rein.
Hallo Thomas.
Hallo.
Lang nicht mehr gesehen.
Lang her, ja.
Alles gut bei dir?
Alles super, Paul.
Super.
An konkrete Gedanken oder die Frage, was mache ich jetzt, kannst du dich daran noch genauer erinnern?
Ja, das ist eigentlich, es ist wie ein Schock, weil ich einfach ein Mensch bin, der das Leben sehr genießt, der sehr gerne lebt. Und intensiv gelebt habe ich schon immer. Und das macht man dann einfach umso gründlicher.
Kannst du mir das sagen?
Ja, ab wann?
Ab jetzt.
Hallo, ich bin der Tommy.
Nochmal, warte.
Hallo, ich bin der Tommy. Bin diplomierter Krankenpfleger und habe nach meiner Ausbildung in Innsbruck direkt auf der HIV, auf der Haut 5, angefangen.
Zeig mir mal, das sind ja, die Räumlichkeiten sind ja ziemlich original.
Das ist alles noch ganz original, ja.
Heute ist der betriebsärztliche Dienst der Universitätsklinik Innsbruck hier drin?
Der ist vorübergehend da drin, weil drüben eben im Vincent-Haus wird umgebaut und jetzt sind wir seit März da oder weil einquartiert. Ich bin natürlich gefreut. Heimvorteil.
Es ist ja hier, ich kann mich aber jetzt nicht mehr erinnern, hier irgendwo auch genau dann dieses Krankenzimmer, wo der Michael verstorben
ja,
ist.
Das haben wir da auch.
Ah, da ist
das nur die Tür ausgehängt. Mhm. Da sind ja noch Monitore gewesen. Nicht? Und zum Teil auch Geräte zum Beatmen. Also so, wir haben ja da noch gezapt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Was ist CPAP?
Das ist mit so einer, wenn die Lunge, dass die Lunge nicht kollabiert, dass man richtig die Lunge das Volumen aufkriegt. Ein bisschen mit Druck, Gegendruck.
Ja.
Ja, dass man da.
Das war eigentlich ein Sterbezimmer, kann man das so sagen?
Ja, sagt man nicht gern, aber es war so, ja.
Ich darf nicht vergessen, am Anfang war das durchschnittliche Überleben bei AIDS um ein Jahr. Also mit AIDS, das man hat dann vom Vollbild AIDS gesprochen, nicht, das haben die Menschen ein durchschnittliches Jahr gelebt. Nicht? Manche länger, manche kürzer. Das war schon auch sehr, also auch als Behandler bedrohlich oder so. Nicht?
Hey, zeigst du mir noch das Büro vom Professor Zangerle?
Ja, klar.
Wo der residiert hat und gewirkt hat, sozusagen.
Oder wenn ich daran denke, an diesen Tod für Michael, nicht? Der hat also wirklich, kam gerade die Therapie daher und dann hat er einer diesen bösartigen Tumoren gehabt, der Lymphom, nicht? Und ist seitdem sozusagen am Lymphom gestorben oder so. Nicht? Also, das war unheimlich schmerzhaft. Nicht?
Warum war der Michael, warum geht Ihnen der so nahe?
Naja, der Michael war natürlich auch ein Mensch, wie der sich geäußert hat und so. Also das ist ja Wahnsinn, ne? Das irgendwie, ne?
Fangen Sie ein bisschen Pause ein.
Naja, geht schon oder so. Aber das ist natürlich, also das ist natürlich schwierig. Nicht?
Wie war das für dich als junger Pfleger, der dann hier auch vorwiegend junge Leute womöglich sterben sieht?
Soll ich sagen, das erste Jahr war für mich schon sehr spannend. Das war da halt schon sehr intim, weil du hast die Patienten natürlich von der Erstdiagnose bis eigentlich ja, immer. Ja,
wie alt warst du damals?
23, 22.
Da sind Leute in deinem Alter gestorben.
Kannst du mir sagen, welche prophylaktischen Mittel bei dir angewendet wurden oder werden?
ACT und Vitex werden abwechselnd, da sie eine beschränkte Wirkungsdauer haben, angewendet. Prophylaktisch werden auch einmal monatlich Blut- und Harntests durchgeführt, um Trends festzustellen.
Weil das waren ja teilweise 50, 60 Tabletten, gell, die sind da schon ein bisschen, das kriegen normal.
Mit 50, 60 Tabletten pro
ja,
Tag?
Ja, waren es das mal nicht. Mit den ganzen Prophylaxen. Mhm. Ganz Prophylaxen, die Therapien. Es waren ja da die Prothese, man waren schon 10 Stück, sage ich mal, 2x5.
Ja, Wahnsinn. Also da muss ich also 30, 40, 50, 60 Tabletten pro Tag zu bestimmen. Ja, die einen nüchtern, die anderen nicht nüchtern.
Ja, teilweise waren welche, die haben Krixivan war nüchtern einzunehmen. Also
da wir uns persönlich kennen, habe ich miterlebt, wie aufwendig es ist, diese Medikamente richtig zu nehmen. Kannst du dem Leser darüber etwas erzählen und vielleicht berichten, wie es dir dabei geht?
Ja, das hängt davon ab, welche Kur man gerade macht. Vitex ist zum Beispiel sehr aggressiv für den Magen. Vitex muss nüchtern genommen werden. Das heißt, 2 Stunden davor nichts essen und trinken und eine halbe Stunde danach dasselbe. Das stellt eine Einschränkung der persönlichen Freiheit dar.
Und dann eben diese zeitliche Genauigkeit, die eingehört.
Das war wichtig, ja, weil mit jedem Fehler ist natürlich die Resistenzbildung natürlich umgestiegen. Wenn da jetzt 5-mal die Einnahme nicht richtig macht, ist man davon ausgegangen, dass man Resistenzen aufbaut und dass das Medikament natürlich nicht mehr wirkt. Und zu dem Standort mal, ja.
Wäre das wieder tödlich gewesen?
Ja, eben. Und viel Auswahl war nicht oder viele.
Sonstige Nebenwirkungen?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil die Medikamente witzigerweise dieselben Nebenwirkungen haben wie manche Infektionssymptome. Was ist Nebenwirkung, was ist Krankheit, das kann dir kein Mensch sagen.
Was sind typische Nebenwirkungen?
Besagte Fieberschübe, Abgeschlagenheit, die Verdauung spielt verrückt, Immunprobleme.
Aber du empfindest die Medikamente als gut?
Sie sind schon allein aus dem Grund gut, weil man meint, man tut etwas dagegen. Ich glaube, ich könnte nicht nichts nehmen mit dieser Diagnose.
Was sicher der Fall war, dass im Laufe der Zeit die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die medizinische Entwicklung voranging, gab es aus eurer Sicht andere Dinge, die sich unter diesen Vorzeichen positiv entwickelt haben?
Ich glaube, dass viel die G-Szene dazu beigetragen hat, dass eigentlich sozusagen im Vergleich zu vor 40 Jahren, ja, eine Öffnung, eine Toleranz eingetreten, viele Errungenschaften hat es gegeben durch eine sehr aktive Szene hier auch. Da ist in Österreich im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern vielleicht wirklich für das kleine Österreich sehr, sehr viel passiert. Ja. Eigentlich gegen eine stockkonservative, hauptsächlich stockkonservative Bevölkerung und trotzdem ist das Leben in allen Bereichen durch die wichtigsten Aktivisten und durch die Hartnäckigkeit, da hat sich wirklich elementar auch was geändert.
Genau, es war ja wie immer in diesem Bereich, ist das alles von zivilgesellschaftlichen Engagements ausgegangen. Ich glaube schon, die AIDS-Hilfen, aber die Hosis oder alle möglichen Organisationen und
schlichtweg Rechte, die errungen
ja, wurden, genau. Ja,
erkämpft wurde durch jahrelange Arbeit, ja, und deswegen, wie immer, ob das jetzt oberflächlich gemacht wird oder mit tieferen Ernst, es muss passieren, weil wir sehen ständig, wie schnell wieder Vorurteile eintreten können, wie schnell etwas umkippen kann im Unverständnis Hass erzeugen kann und das ist nicht utopisch, was ich da jetzt sage. Ja. Ich stotter das da jetzt zwar ein bisschen dahin, aber diese Errungenschaften gehören echt verteidigt, sind nicht selbstverständlich.
All das, was sich entwickelt hat, kam und kommt von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und da hat sich natürlich viel getan, aber wir stehen auch in puncto Stigmatisierung immer noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Auch wenn es nach all den Expertinnen und Experten bei UNAIDS oder an den Unis geht. Also da ist schon das Thema, da ist schon noch viel Aufholbedarf.
Wir gingen von Michael Stotter auf. Wir enden auch mit ihm. Er hat das alles nicht mehr erlebt. Du erzählst auch von seinem Tod und da hören wir jetzt als letzten kurzen Ausschnitt nochmal rein, die Neuen bitte.
Welche Gedanken machst du dir zu den Themen Tod und Sterben?
Mit dem Tod hatte ich eigentlich nie Probleme. Ich finde den Tod nicht schlimm. Schlimm finde ich jedoch ein langes Leiden. Das Problem ist wirklich das Sterben, die Krankheit. Denn sie verläuft ja in den meisten Fällen wirklich grausam. Das macht mir schon manchmal Angst. Und manchmal macht es mich traurig. Aber den Tod selber empfinde ich nicht als schlimm.
Ich kann mich nur dunkel erinnern. Es war wahnsinnig heiß und sehr sonnig. Aber als der Sarg hinuntergelassen wurde, hat sich plötzlich eine Regenwolke vor die Sonne geschoben und es hat ganz dicke, schwere Tropfen geregnet. Als würde er auf der Wolke sitzen und uns da mit quasi ein besonderes Drama noch zum Schluss veranstalten.
Ich glaube, du könntest recht haben, ja, weil irgendwas war, wenn wir gesagt haben, ja, bis zur letzten Sekunde Drama.
Der Sarg ist nicht beim ersten Mal runtergegangen.
Genau, haben wir nur gesagt, das hat irgendwie so komisch gewackelt. Ja,
genau, die haben da einen Fehler gemacht mit den Abseilen und es war fast ein bisschen peinlich. Und es hat dann, kaum war das Begräbnis fertig, hat es angefangen richtig zu regnen.
Ja. Mit einer einzigen Regenwolke.
Das ist so.
Ja, so war es. Und ich habe einfach gewusst, das ist jetzt der Abschied. Gell? Und das war natürlich dann auch in seinem Sinne, du hast ihn gekannt, ja, sehr bombastisch und ja, die Dramaturgie hat schon gestimmt, das wäre ihm sehr entgegengekommen jetzt von dem. Von der Kirche angefangen bis zur Beerdigung. Ja.
Und es war einfach schräg, ja. Erz, konservativ teilweise in Tracht und dann wiederum die Szene dort, die Herzlichkeit, die Freude, dass es doch zu einer Feier auch wurde, nicht nur zu einer Trauer und zu weinen, sondern es war eine Manifestation und ich glaube, das war ganz in seinem Sinne.
Jetzt vielleicht aus meiner Sicht, ja. Der ich auch auf der Beerdigung habe. Wir waren alle komplett von den Socken, denn plötzlich taucht Gary Kessler, der damals wirklich schon eine sehr bekannte Persönlichkeit war, persönlich auf, auch am Mordsdrama natürlich gemacht, mit diesem Dudelsack-Spieler vor ihm und einem riesigen, gigantischen Kranz, der natürlich dem Michael zur Ehre gereicht sozusagen. Also das war schon alles sehr beeindruckend. Und es war wirklich so, es war brütend heiß an diesem Tag. Und als der Sarg dann irgendwie endlich unten war, hat sich eine einzige seltsame Wolke vor die Sonne geschoben und es hat ganz dicke Tropfen geregnet. Und wir haben dann wirklich alle gesagt, wir haben immer gesagt, die Douglasia. Michael hat einmal beim Douglas in der Douglas-Filiale in Innsbruck gearbeitet. und wir haben dann alle nur während der Beerdigung gesagt, um Gottes Willen, Douglasia, jetzt sitzt sie da oben auf der Wolke und verursacht noch ein ganz spezielles Drama sozusagen für uns alle hier herunten.
Ich freue mich, dass ihr beide in der Radiophonenwerkstatt in der alten Schmiede aufgetaucht seid, leibhaftig. Vielen Dank für das Gespräch. Und
ein Gespräch über die Vergangenheit und die Zukunft im Kampf gegen HIV und AIDS. Aufgezeichnet in der alten Schmiede am 28. April 2026. Das Ö1-Feature Ohne dich, Welt ohne HIV, das die Grundlage für dieses Gespräch gebildet hat, ist zu hören unter sound.orf.at und überall, wo es Podcasts gibt.